versprechen. Die Leute fliegen.
Wartet mal hier, das ist eine sehr wichtige Sache. Hier haben wir, wer sich erinnert, ein Kapitel von der Nia und die Aufrichtigkeit, wo wir gesagt haben, eine Hijra. Wir haben drei Arten von Hijra erwähnt. Die Auswanderung oder das Verlassen. Drei Arten von Hijra, von der Auswanderung. Das Verlassen von
Wort,
Tat, von den Sünden.
Ach, von den Sünden,
mhm.
Von den Tätern.
Und der Ort, des der Ortes. Ort, ja. Auswanderung, das Verlassen eines Ortes zu einem anderen und Verlassen des Täters. Manchmal können die Muslime jemanden verlassen, um einen Nutz, nach einem Nutz zu streben. Zum Beispiel, wir sind alle zusammen, ja? Wir wissen, dass einer unter uns betrügt, ja? in seinen Handel oder in seiner Arbeit. Wir sagen ihm, hey, keiner will mit dir sprechen, unter uns. Keiner wird dir Salamu alaikum sagen, weil wir wissen, er kann damit nicht leben. Er wird sich bereuen und er wird das verlassen, dass er wieder gut wird. Wenn wir das machen, das heißt Verlassen eines Täters. Hier hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, keiner darf mit ihnen reden. Keiner darf zu ihnen Salamu alaikum sagen. Stellt euch mal vor, reicht ihnen als innere Strafe, dass sie auf
Doch war der Jüngste und Stärkste von den Dreien, pflegte hinauszugehen, am Gebet mit den Muslimen teilzunehmen, auf dem Markt spazieren zu gehen, doch niemand sprach jemals mit mir. Ich pflegte nach dem Gebet immer zu dem Propheten zu gehen und ihn zu grüßen, und ich fragte mich, ob er seine Lippen habe, um meinen Gruß zu erwidern. Und ich betete gewöhnlich in seiner Nähe, und ich bemerkte, dass er immer zu mir schaute, wenn ich in meinem Gebet vertieft war. Und er schaute zugleich weg, wenn ich in seine Richtung blickte. Als diese strenge Haltung der Muslime mir gegenüber lange andauerte, ging ich bis zur Gartenmauer meines Vetters und engen Freundes Abu Qatada und kletterte darüber. Ich grüßte ihn, doch bei Allah, er erwiderte meinen Gruß nicht. Ich sagte zu ihm, Abu Qatada, ich bitte dich in Allahs Namen. Weißt du nicht, dass ich Allah und seinen Propheten Sassan liebe? Doch er schwieg. Ich wiederholte, was ich gesagt hatte, doch er schwieg. Ich wiederholte nochmals meine Bitte, da erwiderte er, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Als ich das hörte, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten und kletterte über die Gartenmauer.
Also hier ist noch bestraft, dass die anderen über ihn denken, dass er Heuchler ist. Er fragt seinem engsten, besten Freund. Er kommt zu ihr, weißt du nicht, dass ich Allah und den Prophet sehr liebe? Er sagt nichts. Weißt du nicht, nochmal zwei, dreimal hat er ihn gefragt. Und was war die Antwort? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah und sein Prophet wissen es. Das heißt, er zweifelt an seiner Liebe. Ja? Das heißt, ich sehe auf einmal als Heuchler aus, vor allen Augen. Die anderen, die zwei anderen, sie sind nicht mehr zu sehen. Sie sind zwischen vier Ecken, vier Wände, weinen nur. Sie weinen nur. Er war noch stärker. Er geht raus in den Märkten und er geht sogar beten in der Moschee, aber keiner redet mit ihm. Er pflegte das immer zu machen, dass er immer nach dem Gebet zu Muhammad s.a.w. extra geht, damit er Salamu alaikum sagt. Wenn Muhammad s.a.w. wa alaikum salam sagt, das ist ein Bittgebet. Allahs Frieden auf dich. Das heißt, er ist befreit. Er guckt, ob Muhammad s.a.w. seine Lippen bewegt. Ja? Weil wenn er Salam alaikum sagt, er wünscht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wa alaikum salam, auch auf dich soll das Frieden sein. Und wenn er Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal das sagt, es ist schon. Deswegen kam er immer nach zu ihm und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er im Gebet tief ist, er guckt ihn, wie wir gehört haben, er guckt ihn, aber wenn er in seine Seite guckt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht, als ob er nicht, ihn nicht sieht. Das beweist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallams Herz mit ihm verbunden ist. Noch, dass er auch darauf wartet, was Allah Ta'ala über sie sagt. Wie lange hat das gedauert? 50 Tage. Unter richtiger Strafe. Von den Muslimen, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Allah Ta'ala und ihre Psychik. فَعُدْتُ فَنَاشَنَ فَفَادَتْ عَيْنَاي وَتَوَلَّيْتُ حَتْ Wo sein Freund ihm gesagt hat, Allahu a'lam, ob du ihn liebst und sein Prophet liebst, er hat geweint, und er ist einfach zurück.
als ich über den Markt von Medina lief, sah ich einen Bauern aus Scham, der Lebensmittel verkaufte und die Leute fragte, ob sie ihm Ka'ab ibn Malik zeigen könnten. Sie wiesen auf mich, bis er zu mir kam, und er übergab mir einen Brief des Königs von Rassan. Da ich belesen genug war, las ich ihn. Sein Inhalt war: Wir haben erfahren, dass dein Gefährte, also das heißt der Prophet, dich ungerecht behandelt. Gott will dich nicht misshandeln lassen. Es ist dein Recht, dass wir dich trösten. Als ich diesen Brief gelesen hatte, sagte ich zu mir, das ist noch eine Prüfung für mich, und verbrannte den Brief.
Allahu Akbar. Hört mal, der Mann weiß genau, dass der Shaitan ihn nicht liest. Und der weiß, dass er geprüft ist. Das sind nur Prüfungen. Guck mal, er bekommt ungewöhnliche Sachen. Was heißt das? Ein Gläubiger sieht mit anderen Augen. Nicht so schnell. Wenn jemand anderes, ein Schwacher, er bekommt einen Brief von wem? Von einem König eines Landes. Der sagt zu ihm, wir haben gehört, dass dein Freund oder dein Gefährte dich so behandelt hat. Wir wollen für dich das Gute tun, dass er zu ihm kommt und dass sie ihn gut behandeln. Ein König. Guck mal, wie weit Shaitan gegangen ist. Ja, aber was hat er gesagt? Ich wusste, dass das eine Prüfung ist. Und dann, als erstes, was hat er gemacht? Alles verbrannt. Er hat dieses Brief verbrannt. Weiter?
Nachdem 40 von 50 Tagen verstrichen waren und nichts offenbart worden war, kam ein Bote des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu mir und sagte, der Prophet weist dich an, dass du dich von deiner Frau fernhältst.
Oh.
Ich fragte nach, soll ich mich von ihr scheiden lassen oder was soll ich tun? Er sagte, nein. Halte dich davon zurück, sie zu berühren.
Die Sache ist so, dass man zweifelt, ob er Muslim ist oder nicht. Das heißt so, mit deiner Frau nicht zu schlafen, heißt, vielleicht ist sie nicht für dich erlaubt, weil ein Kafir kann niemals eine muslimische Frau heiraten. Ja? Stellt euch mal vor, dass Muhammad s.a.w. sagt, stopp, du sollst nicht mit deiner Frau schlafen, du darfst das nicht, du darfst sie nicht berühren. Er bekam diesen Brief, das heißt, er soll das tun. Ja? Aber das sind alle Prüfungen. Wir sehen das, wie dieser Mann geprüft ist. Und Allah Ta'ala, sagt, inna Allah idha ahabba 'abdan ibtalah. Wenn Allah jemanden liebt, wenn Allah Ta'ala einen Diener liebt, er prüft ihn. Ja? Und das sind Zeichen. Er wird so geprüft. Muhammad s.a.w. hat das gesagt. Er hat gefragt, soll ich dich scheiden? Er sagt nein. Aber berühr sie nicht.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte das gleiche auf meinen beiden Gefährten geboten.
Nochmal, zwei andere Freunde hat er geschickt mit demselben Nachricht. Er soll seine Frau nicht berühren.
Also sagte ich zu meiner Frau, geh zu deinen Eltern und bleibe bei ihnen, bis Allah meinen Fall entscheidet.
Die Entscheidung warten wir.
Die Frau von Hilal ibn Umayyah ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und bat ihn, O Gesandter Allahs. Hilal ibn Umayyah ist alt.
Wer ist Hilal ibn Umayyah? Das ist der andere von den zwei anderen Personen. Jetzt seine Frau ging zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie wollte ihn was fragen. Was hat sie gesagt?
O Gesandter Allahs. Hilal ibn Umayyah ist alt und kann nicht für sich selbst sorgen. Und er hat keinen Diener, der ihm den Haushalt macht. Bist du dagegen, wenn ich ihm weiterhin diene? Er sagte, nein. Vorausgesetzt, er berührt dich nicht. Sie sagte, bei Allah, er denkt an nichts derartiges. Bei Allah, seit diesem Vorfall weint er ständig.
Also hier auf Arabisch steht das ein bisschen anders formuliert. Wie man sagt, der kann gar keine andere Bewegung machen. Der Mann ist nur damit beschäftigt mit Weinen. Nur, dass du sagst, dass er mit mir schläft, das ist viel, viel weiter, als wo er jetzt denkt. Ja? Man sagt, er will mit seiner Frau schlafen. Er hat gar nicht diese Gedanken erstmal. Er macht nichts außer weinen.
Bei Allah, seit diesem Vorfall weint er ständig. Einige aus meiner Familie schlugen mir vor, ich solle auch die Erlaubnis des Propheten Hassan erbitten, dass meine Frau für mich sorgen könne, wie es auch die Frau des Hilal ibn Umayyah tat. Ich erwiderte jedoch, nein.
Wer sagt das?
Ich denke Ka'ab, oder?
Ja, genau. Ka'ab sagt das, ja.
Nein.
Nochmal. Eine andere. فقال لي بعض أهلي vor seine Familie haben.
Einige aus meiner Familie schlugen mir vor, ich solle auf die Erlaubnis des Propheten erbitten, dass meine Frau für mich sorgen könne, wie es auch die Frau des Hilal ibn Umayyah tat. Ich erwiderte jedoch, nein, ich werde den Propheten nicht um sie bitten.
Warum? Der Mann, der weiß, vielleicht könnte es sein von Shaitan. Also kamen noch Familie und sie sagen ihm, ja, die Frau von Ibn Hilal. Er war ja alter Mann, Ibn Hilal. Sie hat die Erlaubnis bekommen, mach das für deine Frau, dass sie mit dir bleibt. Also, er lehnt das ab und er sagt, nee, ich werde nicht ihn nach dieser Sache fragen. Vielleicht könnte das auch ein Schritt von Shaitan sein. Und er ist jung.
Mhm. Was sollte der Prophet einem jungen Mann wie mir schon antworten?
Genau.
So blieb ich also weitere 10 Tage und Nächte, bis seit unserer Isolation 50 Tage verstrichen waren.
Also 10 Tage und Nächte ohne seine Frau und die 50 Tage sind jetzt abgeschlossen. Da jetzt der Tag, wo die Offenbarung kommt.
Am Morgen des 51. Tages hatte ich das Morgengebet auf dem Dach meines Hauses verrichtet und saß gerade dort, um Allahs zu gedenken. Und meine Stimmung war sehr gedrückt und die ganze Welt schien mich zu beengen, als ich plötzlich vom Bergrücken des Sala-Berges eine kräftige Stimme rufen hörte, O Ka'b ibn Malik, es gibt gute Nachrichten für dich. Unmittelbar, nachdem ich dies gehört hatte, warf ich mich zum Dankgebet nieder und erkannte...
Erstmal, bevor er geht, er beugt sich vor Allah.
Und erkannte, dass Trost für mich gekommen war. Es scheint, dass der Prophet s.a.w. im Anschluss an das Morgengebet den Anwesenden mitgeteilt hatte, dass Allah, der Allmächtige und Erhabene, unsere Reue angenommen hat.
So hatte er gedacht, ne?
Ein paar Leute waren sogleich aufgebrochen, um uns diese gute Nachricht unverzüglich mitzuteilen.
Gleich nach Assalamu alaikum vielleicht. Wir haben Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, dann sind sie zu ihm gegangen.
Einige gingen zu meinen beiden Gefährten, einer stürmte auf seinem Pferd zu mir und ein anderer, der dem Aslam-Stamm angehörte, kletterte den Hügel hinauf, von wo ich seine Stimme noch vor der Ankunft des Reiters vernehmen konnte. Als der Mensch, dessen Stimme ich gehört hatte, kam, um mich zu beglückwünschen, gab ich ihm mein Gewand und bei Allah, ich hatte damals nur dieses Gewand.
Ja. Guck mal, hier ist auch eine Sache. Was hat er gemacht? Der Mann, der mit der frohen Botschaft kam, also was hat er gemacht? Er hat seine Jacke sozusagen ausgezogen und die ist neu und er besitzt nicht keine andere Jacke außer dieser Jacke. Und er hat ihm das gegeben als Dankeschön. Das ist auch im Islam. Wenn jemand dir eine schöne Nachricht bringt, musst du ihn belohnen. Wenn du nicht findest, du hast kein Geld, keine Belohnungssache, Mittel, dann bitte für ihn. Deswegen allem an Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man asda ma'rufan kafi'ah, fa in lam tajid, fad'u lah. Wenn jemand für dich was tut, Gutes tut, außer gute Nachricht zu bringen, auch was Gutes tut, jemand hat dir geholfen, dann gib ihm etwas. Belohn ihn. Du musst einen Lohn geben. Wenn du nichts findest, dann bete für ihn. Nichts zu machen von den zwei Faktoren, du hast eine schlechte Tat begangen. Ja? Entweder für ihn beten, wenn du nichts findest, oder ihm etwas, am besten ihm etwas geben. Ja? Auch. Guck mal, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ. Das ist ein anderer Hadith, wo Muhammad s.a.w. sagt, es gehört uns nicht derjenige, der die Menschen nicht dankt. Und die Menschen, an-Nas, in der arabischen Sprache, sammelt die Gläubigen und die Ungläubigen. Genauso wie Allah, den Allah ta'ala im Koran sagt, Ja, ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta. O Menschen, wir haben euch von männlich und weiblich erschaffen, das heißt für uns alle, Gläubige und Ungläubige. Und im Hadith steht, laysa minna man lam yashkur an-Nas. Es gehört nicht zu uns, derjenige, der die Menschen nicht dankt. Deswegen, wenn ein Ungläubiger für dich was Gutes tut, schenk ihm etwas. Gib ihm einen Lohn dafür. Ja? Egal, ob das hat nicht mit Glauben zu tun, das hat mit Eigenschaften des Muslims zu tun. Deswegen als erstes mit der schönen Nachricht hat er seine Jacke ausgezogen und er besitzt gar keine außer diese. Er hat ihm das gegeben. Mhm.
Bei Allah, ich hatte damals nur dieses Gewand und ich lieh mir ein anderes aus und ging zum Propheten Sallallahu Alaihi
Wasallam. Ein anderes Stoff ausgeliehen. Also er hat wirklich nicht außer diesem Stoff gehabt.
Mhm. Auf meinem Weg zu ihm traf ich auf Gruppen und Ansammlungen von Menschen, die mir zu der Annahme meiner Reue durch Allah gratulierten, bis ich in der Moschee ankam.
wo ich den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, inmitten der Menschen sitzen fand. Talha ibn Ubaidullah radiallahu anhu stand als einziger sogleich auf und rannte mir entgegen, begrüßte mich herzlich und gratulierte mir.
Was ist vor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Er ist reingekommen, hä?
Bei Allah. Außer ihm stand keiner der Muhajirin auf. Ka'b vergaß Talha diese Geste Zeit seines Lebens nie.
Ja, also kein anderer Mensch von den Muhajirin oder von Ansar ist gestanden und zu ihm gekommen. Er ist reingekommen in der Moschee und da war die Sitzung, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war in der Mitte und Talha hat die Sitzung verlassen und er kam zu ihm, um zu beglückwünschen. Und er sagt, ich vergesse das nie, diese Geste von Talha, niemals, weil keiner das gemacht hat, außer er.
Mhm. Ka'b erzählt weiter. Als ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam grüßte, strahlte sein Gesicht vor Freude und er sagte, sei erfreut über den besten aller Tage, die seit deiner Geburt vergangen sind.
Seit deiner Geburt. Also du hast niemals so eine Nachricht bekommen von deiner Geburt bis heute, besser als diese Nachricht, was du heute bekommst.
Ich fragte, O Gesandter Allahs, ist dies von dir selbst oder von Allah? Er antwortete, nein, es ist von Allah, dem Allmächtigen und Erhabenen. Wenn sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam freute, strahlte sein Gesicht, als ob es ein Teil des Mondes wäre, so konnten wir erkennen, ob er glücklich war.
Wartet mal hier. Könnt ihr die Sache so vorstellen? Der Schöpfer dieser Erde und dieser Welt, er offenbart Ayaten über eine Person. Wie fühlt sich diese Person? Das ist über mich. Im Koran und über mich, das ist kein normales Gefühl. Guck mal, wenn du von einem König erwähnt wirst, mit deinem Namen, Mohammed, Fulan, Nu Fulan, der ist gut oder der ist nicht. Du fühlst dich schon, wie mag es sein, von dem Schöpfer, von Allah, Ta'ala, der über seinem Himmel steht, der uns alle erschaffen hat. Und wir sind nichts vor ihm, wir sind seine Diener. Und das ist von ihm und erzählt über ihn. Und diese Ayaten werden gelesen bis Ende der Zeit. Wir lesen heutzutage diese Ayaten, die sind uns Surat al-Tawbah. Wir lesen heutzutage und immer wenn wir daran kommen, dann denken wir an Ka'b ibn Malik. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بذم دي إن شاء الله نخ.
Ich setzte mich neben ihn und sagte, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, als Zeichen meiner Reue will ich meinen gesamten Besitz als Sadaqa für Allah und seinen Gesandten geben. Der Prophet Sassim entgegnete, behalte einen Teil deines Besitzes.
Allahu Akbar.
Das ist besser für dich.
Deswegen ist das Haram im Islam. Es ist nicht erlaubt, dass man sein ganzes Geld und sein ganzes Besitz als Sadaqa gibt. Wir haben den Hadith. Vergiss den Hadith nicht. Barakallahu fiik. Wann war dieser Hadith? Als der Mann kurz vor dem Sterben dachte. Er dachte, dass er kurz vor dem Sterben ist. Muhammad kam ihn besuchen, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, O Muhammad, Prophet, ich will 3/3 von meinem Besitz oder mein ganzes Besitz geben. Dachte ich das? Er sagt ihm, nein. Das ist kurz vorm Sterben. Er sagt ihm, die Hälfte. Er sagt ihm, nein. Er sagt ihm, 1/3. Er sagt ihm, 1/3 und 1/3 ist zu viel. Ist zu viel. Du darfst nicht, wenn du 1 Million besitzt, dass du 1 Million gibst und du bleibst ohne Geld. Und er hat ihm den Grund gegeben. Wenn du deine Kinder so lässt, dass sie keine Hilfe von den anderen Menschen brauchen, das ist bei Allah Ta'ala besser, dass du Sadaqa bei den armen Menschen gibst. Deswegen hat er ihm gesagt, als Dank zu Allah Ta'ala, ich will mein ganzes Geld geben für die Armen. Er sagt ihm, nein, amsik alayka ba'da malik, lass ein Teil von deinem Geld, fahuwa khairun lak, es ist besser für dich. Weiter?
Daraufhin sagte ich, dann behalte ich nur den Beuteanteil, den ich in Khaybar erhalten hatte, für mich.
Er hat den Beuteanteil, weil nach jedem Schlacht bekommt jeder seinen Teil von der Beute. Sie haben so viel Gold und so viel das und so viel das. Wie viele Soldaten waren da? Sie teilen, jeder kriegt seine Beute. Er hat von Khaybar. Er hat gesagt, ich behalte das.
Dann sagte ich weiter.
Was ist Khaybar? Wer kennt die Khaybar-Schlacht? Mit wem? Gegen wen war die Khaybar-Schlacht?
Sehr gut.
eine ganz bekannte Schlacht. Nach dieser Schlacht sind die Muslime reich geworden, mashallah. Die Muslime vor Khaybar hatten Hunger gehabt. Sie haben wenig zu essen und wenig zu trinken. Die Juden haben viele Palmen gehabt und viel trinken und essen und so. Und in Khaybar war der Krieg gegen den Juden und sie haben das Ganze gebracht. Ja? Und ab dieser Zeit sagen die Muslime, es gibt keinen Hungriger in der ganzen Medina. Unter allen Menschen. Alle leben in Reichtum. Khaybar, das ist ein Schlacht gegen Juden. Ja,
dann sagte ich weiter, O Gesandter Allahs, Allah der Erhabene, hat mich nur aufgrund der Wahrhaftigkeit errettet und daher werde ich als Buße für den Rest meines Lebens nichts als die Wahrheit sagen. Und bei Allah, ich kenne niemanden unter den Muslimen, der so glaubhaft berichtet wie ich. Und bei Allah, ich habe seit diesem Tag niemals wissentlich gelogen und ich hoffe, dass mich Allah, der Allhohe, auch für den Rest meines Lebens davor behüten wird.
Allahu Akbar, so denkt ein Gläubiger, dass er niemals so denkt, dass er hundertprozentig gläubig ist. Niemals. Guck mal, er kriegt die schöne Nachricht von Allah Ta'ala. Er sagt, bei Allah, ich habe niemals gelogen. Erstmal. Ich habe nur die Wahrheit gesprochen. Und nur aus Angst von Allah Ta'ala habe ich das Ganze gemacht. Und ich hoffe, dass ich im Rest meines Lebens auch so bleibe. Wenn er einen Stempel von Allah Ta'ala bekommt, du bist vergeben und so, und er denkt immer unsicher. Ja, das ist das richtige Gedanke. Denk niemals, dass du im Paradies bist, dass du hundertprozentig im Paradies bist. Gibt es sowas nicht. In Islam gibt es nicht 100%. Ja? Du denkst, du sagst, inshallah bin ich von den Leuten vom Paradies. Ja? Aber sicher zu sein, keiner kann das.
Allah, der Allhöchste, offenbarte.
Ja, jetzt hören wir die Offenbarung, was Allah Ta'ala über diese drei Männer gesagt hat in Surat Tauba, ganz genau. Ich lese das auf Arabisch. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Sinngemäß heißt das. Und Allah hat seine Gnade den Propheten wieder zugewandt und den Muhajirin und den Ansar, die ihnen in der Zeit der Bedrängnis gefolgt sind, nachdem die Herzen einiger von ihnen fast von der Wahrheit abgewichen wären. Dann wandte er sich ihnen wieder gnädig zu, er ist wahrlich überaus gütig, barmherzig. Und auch jenen Dreien, die zurückgeblieben waren und vorerst von der Vergebung ausgeschlossen wurden, bis bei all ihrer Weite ihnen die Erde eng wurde und sie sich beengt fühlten in ihrer Seele und sie erkannten, dass es keine Zuflucht vor Allah gibt, außer bei ihm. Dann wandte er sich ihnen in seiner Gnade wieder zu, damit sie reuevoll umkehrten. Denn Allah ist wahrlich der Vergebene, der Barmherzige. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah. Und seid mit den Wahrhaftigen.
Am Ende hat Allah Ta'ala die Aya mit einer Aya abgeschlossen. Ja, ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Okay, die Geschichte ist abgeschlossen. Aber die letzte Aya war eine Erinnerung. Oh, die ihr glaubt. Fürchtet Allah, also für Zukunft jetzt. Fürchtet Allah und seid mit Wahrhaftigen. Diejenigen, die Wahrheit sprechen. Und die ehrlich sind. Ja? Allah Ta'ala hat sie uns auch beschrieben, wie sie sich gefühlt haben. Und so hat auch Ka'b ibn Malik vorhin gesagt, er hat so gefühlt, als ob die Erde so eng geworden ist. Ja? Und er fühlt sich zu verengt im Innen. So hat Allah Ta'ala ihn auch beschrieben. wie sie waren. Und Allah Ta'ala hat seine Vergebung von siebten Himmel herabgesandt. Was hat Ka'b ibn Malik dazu gesagt?
Ka'b erzählte weiter: Bei Allah, nach meiner Annahme des Islam, habe ich keinen größeren Segen erfahren, als dass ich vor dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die Wahrheit sprach und ihn nicht anlog, wie jene, die ihm Lügen erzählten und die deshalb ins Verderben stürzten. Allah, der Allhöchste, offenbarte über diejenigen, die gelogen haben, Schlimmeres denn je zuvor.
Barakallahu fik. Hier, jetzt wissen wir über die drei Leute, was wir bekommen haben. Aber die 90, die so gemacht haben, ich habe einen Grund. Einer hat gesagt, ich bin krank, einer entschuldigt sich, einer sagt, meine Kinder, ich kann sie nicht lassen. Und so, Allah Ta'ala hat auch Ayaten über sie offenbart. Jetzt sehen wir diejenigen, die ehrlich waren, wahrhaftig, und diejenigen, die Lügner und Heuchler waren. Was hat Allah Ta'ala offenbart? Lies ich auf Arabisch.
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
Wir haben hier am Anfang, wir wussten, dass sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen. Und sie haben sich entschuldigt. Sie haben egal von Gründen gegeben, es interessiert ihnen nur Wohlgefallen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Menschen, die um sie sind. Das, was sie interessiert haben. Und zweitens, sie haben bei Allah Ta'ala geschworen, dass sie nicht lügen. Ja? Aber Allah Ta'ala hat ihnen den Bescheid gesagt in dem Koran, das erzählst du uns an.
Sie werden euch bei Allah beschwören, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt.
Von der Schlacht.
Dass ihr von ihnen ablasst. So lasst ab von ihnen.
Lasst ab von ihnen.
Sie sind wahrlich unrein.
Das heißt, sprich nicht mit ihnen, seid nicht mit ihnen. Genauso wie die mit den drei gemacht haben, jetzt müssen sie mit diesen Leuten machen. Lasst sie ab, weiter.
So lasst ab von ihnen, sie sind wahrlich unrein.
Unrein.
Und ihr Aufenthaltsort wird die Hölle sein.
Gestempelt.
Als angemessene Vergeltung für das, was sie sich erworben haben. Sie beschwören euch, um euch wohlzugefallen.
Ja?
Doch selbst wenn ihr mit ihm zufrieden seid, so ist Allah fürwahr nicht zufrieden mit dem Volk der Frevler.
Der Frevler. Also wenn ihr zufrieden seid, ist es nichts. Hauptsache ist Allah Ta'ala. Deswegen, aber eine Frage. Ist die Sache so schlimm, dass Allah Ta'ala sagt, ihr seid in voller Hölle über die 90 Personen? Sie sagen ja. Warum? Passt auf. Am Beginn des Islams, gerade wo der Islam geboren ist, alle Menschen, die zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen und sie sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, und du bist der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt sie ein paar Fragen. Wenn sie diese Fragen annehmen, dann nimmt er sie an. Sonst nimmt sie ab. Er gibt nicht seine Hand zum Bay'ah. Was sind die Fragen? Wir haben einen Hadith darüber, wo ein Mann kam und er bezeugt vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Glaubensbekenntnis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, bay'ni, mach Bay'ah, dass du betest. Das sind die Grundlagen des Islams. Ohne diese Sachen ist man nicht Muslim sozusagen, richtig Muslim. Das Gebet, Fasten, Almosen und Hajj, wenn du das kannst, und Al-Jihad. Al-Jihad, dass du mit zum Jihad kommst. Was hat der Mann gesagt? Oh, Mohammed, ich kann das Ganze, was du mir gesagt hast, außer zwei Sachen kann ich nicht ertragen. Er sagt, Geld zu geben, ich mag Geld so sehr. Ich liebe Geld. Ich gebe das nicht gern. Ja? Und zweite Sache, ich bin so ängstlicher Mensch. Ich habe immer Angst. Ich kann nicht zum Jihad. Er sagt ihm, ohne diese zwei bist du nicht bei uns angenommen im Islam. Ja, und dann hat er gedacht, er hat gesagt, jetzt aber. Ich nehme die beiden auch. Ja, deswegen, ich nehme die. Deswegen kann niemals jemand kommen und er sagt, ich bin so, ich bin ein ängstlicher Mensch. Nein, du kannst dich ändern. Der Beweis dieser Mann, der hat sich geändert. Warum? Weil der Anfang des Islams Muhammad s.a.w. braucht Leute, die kämpfen, damit Allahs Wort hoch wird, damit dieser Islam zu uns jetzt kommt. Ohne diesen Islam wäre der Islam nicht in den ganzen Welt gewesen, ohne diese Leute. Deswegen war das als Bedingung gewesen. Und wenn du zu Muhammad s.a.w. kommst und du sagst ihm dieses Versprechen, und nach einer bestimmten Zeit kehrst du zurück, du machst das nicht. Das heißt, du hast ein Abkommens, ein Abkommen abgebrochen zwischen dir und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hat Allah Ta'ala den Urteil gegeben. Sie haben den Islam verlassen. Deswegen Allah Ta'ala hat gesagt, sie sind in Feuerhölle und Allah Ta'ala hat niemals wohlgefallen auf diesen Typen. Ja? Ja? Ja. Das Gebet war in Mekka-Zeit nicht Pflicht. Also es waren noch nicht 5 Gebete, die wir kennen. Ja, in Mekka. So, was heißt in Mekka-Zeit? In 3 oder 5 ersten Jahren von Mekka. Erst nach 5 Jahren in Mekka hat Muhammad sallallahu alaihi die Offenbarung wo? Im 7. Himmel, wo er Isra und Mi'raj, wo er zu Allah Ta'ala hochgebracht wurde, bis Sidrat al-Muntaha, bis zu Ende von Allah Ta'ala, wo Allah Ta'ala ist. Und er kam zu ihm und Allah Ta'ala hat das Gebet als 50 Mal niedergeschrieben. Und dann kam Muhammad sallallahu alaihi runter und Musa hat ihm gesagt, nein, geh zu ihm. Ist zu viel für deine Leute, sie werden das nicht ertragen. Kehrt zurück. Und er sitzt das runter, er kommt runter, geh zurück. Sie können das nicht. Und bis er auf 5 Gebete kam. Er kam wieder runter. Musa sagt, geh wieder zurück. Sie werden das auch nicht ertragen. Er kam zu Allah Ta'ala. Allah hat ihm gesagt, ما يبدل قول لدي. Das ist ein Wort, was ich gesprochen habe. Es wird so ein Gesetz. Aber dafür werden sie als 50 belohnt. Du bittest 5. Bei Allah Ta'ala steht 50. Mal 10. Deswegen sagt Allah Ta'ala, الحسنة بعشر أمثالها. Wenn du eine gute Tat berichtest, dann sind sie zu 10-facher. 10-facher. Deswegen ein Gebet mit 10 Gebeten, das ist insgesamt 50 Gebete. Was du gesagt hast, der Mann, der zu ihm kam, und er sagt ihm, du sollst beten, das ist nach der Zeit, wo das Gebet als Pflicht geschrieben wurde. Es kamen immer neue Muslime. Auch in Medina kamen immer neue Muslime, aber als Bedingung waren die Gebete. Aber am Anfang, bevor das Gebet als Pflicht geschrieben wird, das war das nicht als Bedingung. Wer musste am Anfang beten? Am Anfang des Islams. Sag das. Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste beten. Er hatte Gebetszeiten gehabt. Er musste beten. Aber die Muslime, nein, noch nicht. Sie haben auch ihre Gebete, ja. Aber eine Frage. Warum hat Allah Ta'ala die Gesetze am Anfang nicht gegeben? Du darfst nicht das essen und du darfst das nicht trinken und du darfst... Wer hat die Antwort? 1, 2, 3. Gib uns die Antwort. Warum? Du meinst das mit Verstehen. Hast du eine andere Antwort? Gut, dazu kommt das.
Das ist die Weisheit Allahs. Aha. Das heißt, wenn ich nicht an Allah richtig glaube und ich den Iman nicht verinnerlicht habe, bin ich nicht bereit für ihn eine Sache zu verlassen oder eine Sache zur Pflicht zu tun, sondern sie mussten diesen Iman verstehen, verinnerlichen und bis sie so fest waren, dass sie selbst ihr Leben...
Sehr gute Antwort. Erstmal müssen sie diesen Furcht von Allah Ta'ala im Herzen haben. Wer ist Allah überhaupt? Ha? Was gibt es im Jenseits? Was ist Paradies? Was ist Feuerhölle? Wenn sie diese Sachen richtig verstehen, wenn Allah Ta'ala sagt, wenn ihr Paradies wollt, dann macht das und das und das. Bitteschön. Dann haben sie diese innere Kraft. Aber wenn du am Anfang sagst, hey, du musst beten und du musst das und du musst das, hätten sie das nicht geschafft. Weil sie nicht verstehen. Noch nicht diesen Furcht haben. Deswegen war das als... Und das ist gleichzeitig gar keine Abschreckung am Anfang. Ja? Das war die große Weisheit von Allah Ta'ala. Guck mal auch, wie Allah Ta'ala uns den Islam gibt. Mit Schritt mit Schritt. Ja? Und das war von Allah Ta'ala so, von ihm.
Das ist
Nein, ich habe nicht das gehört. Vielleicht hast du, also ich habe das nicht gehört. Aber was ich weiß, was ich genau weiß, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam feste Gebete hatte. Er musste Gebetszeiten sozusagen. Gebetszeiten vor Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang musste Mohammed sallallahu alaihi wasallam beten. Und in der Nacht. Ja? Juden und Christen und so haben auch Gebete gehabt. Ja? Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt uns das im Koran über die Juden. Das war über die Juden. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اشقاق من اليهود اللي سوره البقره und der war im Text war verrichtet das Gebet und sei mit den Betenden. Also das heißt, sie haben auch in Gruppen gebetet, nicht nur einzelne, sondern genauso wie wir. Also sie haben Gebete gehabt. Warte mal, schließen wir, es bleibt uns jetzt nur ein bisschen, schließen wir unsere Hadith und danach eröffnen wir inshallah. Jetzt, was hat Ka'b ibn Malik gesagt, nachdem er die Eier gehört hat?
Ka'b sagte, was uns drei betraf, so wurden wir im Gegensatz zu denen, die vor den Propheten Sassam traten, um sich zu entschuldigen und die ihm huldigten und für die er um Vergebung gebeten hatte, nur zurückgestellt, bis Allah über uns entschieden hatte. Und tatsächlich entschied Allah, der Allhöchste, was sinngemäß heißt, und auch jenen dreien wandte er sich zu, die zurückgeblieben waren. Zurückgeblieben bedeutet nicht, dass wir vom Dschihad zurückblieben, sondern es bedeutet, dass Allah unseren Fall aufschob, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Fälle der anderen Personen behandelt waren, die sich bei dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam entschuldigten und deren Entschuldigung er akzeptierte.
Allah Ta'ala sagt nicht, وعلى الثلاثة الذين تخلفوا sagt خلفوا. Es gibt einen Unterschied zwischen خلفوا und تخلفوا. Was steht in Aya? Auf den dreien, die zurück
und auch jenen dreien, die zurückgeblieben waren.
Die zurückgeblieben waren. Die zurückgeblieben. Ja, in Deutsch ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also خلفوا, تخلفوا, wenn jemand zurückbleibt. Von ihm aus. Khulifu, er wurde von Allah Ta'ala wurde schon, dass er zurückbleiben muss. Nicht von ihm aus, nur hier verstehen wir, dass Allah Ta'ala bei ihm schon niedergeschrieben hat, dass sie zurückbleiben. Deswegen sagt er auch, وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزُوْ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِفُهُ إِيَّانَا. Dass Allah Ta'ala uns zurückgeblieben hat. Warum? Weil Allah Ta'ala ihnen diesen Lohn haben, geben will. Diese Vergebung, diese Gnade. Ja, die drei Leute. Und vier Riwaya, eine andere
Überlieferung besagt, dass der Prophet Sallallahu an einem Donnerstag zum Feldzug nach Tabuk aufbrach und er mochte gerne Donnerstag zu reisen. Noch eine andere Version besagt, dass er vormittags bei Tageslicht von einer Reise zurückzukehren pflegte. Er ging dann gewöhnlich direkt in die Moschee, betete zwei Rakat und setzte sich dann dort nieder.
Auch das ist eine sehr schöne Sache, was man auch machen muss, wenn du verreist. Es gibt eine schöne Zeit, wo du verreisen kannst und du bekommst auch Lohn. Mohammed sallallahu alaihi wasallam verreist gern in Duha-Zeit. Duha-Zeit, kennt ihr Duha? Das ist so 10 Uhr morgen. Ich bin richtig hell. Wenn die Sonne aufgeht, und jetzt wird richtig hell. Du kannst das unterscheiden, wenn das aufgeht, ist noch ein bisschen dunkel. Ja? Aber wenn es richtig hell wird, in dieser Zeit bereits Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist das für uns auch gut, dass wir in dieser Zeit verreisen. Nur wenn man einen Flug hat, musst du um 5 Uhr aufstehen, das ist was anderes. Ja?